Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Bewegung schützt uns vor Gelenkverschleiß und damit vor Arthrose. Gleichzeitig kann intensiver Sport aber auch ein Risikofaktor für die Entstehung von Arthrose sein. Wie kann man also gelenkschonend Sport machen und sich gleichzeitig vor Arthrose schützen? Und inwieweit kann Sport auch bei einer bestehenden Arthrose helfen? Genau das klären wir heute in der Folge mit ganz vielen praktischen Tipps, die ihr auch im Alltag umsetzen könnt.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit und sitze wie immer hier im Studio mit
Antonia Schillinger, ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Ja, Antonia, Sport schützt vor Arthrose und gleichzeitig kann Sport die Entstehung einer Arthrose begünstigen. Das klingt erstmal nach einem großen Widerspruch. Deshalb bin ich sehr gespannt, was wir heute herausfinden werden. Wir machen ja beide sehr, sehr gerne Sport und ich glaube, wir werden nach dieser Folge noch motivierter sein. So viel kann ich schon mal verraten. Es geht heute auch um die Wunderwirkung von Sport auf unsere Gelenke.
Ja, und ich freue mich auch, dass wir heute nicht nur über den Hobbysport sprechen, sondern auch mal einen kleinen Ausflug in den Profisport machen, weil ja die Fußball-Europameisterschaft und Olympia quasi vor der Tür stehen. Und für Leistungssportler ist das Thema Arthrose und auch Gelenkschonung ja auch total präsent. Jetzt starten wir aber erstmal mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Die Hälfte der Deutschen treibt nach eigenen Angaben regelmäßig Sport, also mehr als eine Stunde pro Woche.
Das bedeutet aber auch, die andere Hälfte treibt weniger als eine Stunde Sport pro Woche. Jeder Fünfte ist sogar komplett inaktiv und sagt, ich treibe nie Sport.
Dabei ist Sport quasi ein Wundermittel für unsere Gesundheit und hat ganz viele positive Auswirkungen auf den Körper. Unter anderem schützt er unsere Gelenke.
Apropos Gelenke. 58% der Frauen und 52% der Männer gaben an, innerhalb von 12 Monaten Gelenkschmerzen gehabt zu haben. So eine Studie des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2017. Am häufigsten waren Knie-, Schulter- und Hüftgelenke betroffen.
Wir haben übrigens im November schon eine Folge zur Arthrose gemacht, in der wir allgemeiner über Risikofaktoren, Symptome und Behandlung sprechen. Falls euch das interessiert, hört gerne mal rein. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Heute wollen wir uns vor allem auf das Thema Sport und Arthrose fokussieren.
Wir begrüßen jetzt unseren heutigen Experten. Professor Wolf Petersen ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin. Hallo.
Hallo.
Heute dreht sich ja alles um Bewegung und Sport. Wolf, dürfen wir dich fragen, wie häufig treibst du Sport?
Jeden Tag.
Respekt.
Ja, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Klinik. Das sind von Wannsee hierhin 15 Kilometer hin und 15 Kilometer zurück. Das ist schon mal so ein kleines Workout.
Ein super Beispiel, wie man Sport in den Alltag integrieren kann. Da kommen wir, glaube ich, dann später auch noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen. Wolf, Sport schützt unsere Gelenke. Das ist ja erstmal eine total spannende Information, die vielleicht nicht jedem ganz klar ist. Kannst du uns mal sagen, was da medizinisch dahinter steckt? Also warum wirkt sich Bewegung so positiv auf die Gelenke aus?
Na, Sport ist natürlich einmal erstmal gut, sagen wir, für unseren Kreislauf. Aber wie gesagt, es schützt auch die Gelenke auf verschiedene Art und Weise. Einmal führt die sportbedingte Stärkung der Muskulatur zu einer Verbesserung der Stabilität des Gelenkes, aber auch, sagen wir, Trainings- oder sportbedingte verbesserte Koordination erhöht natürlich auch die Fähigkeit des Gelenkes oder des Beines, sich gegen plötzlich schädigende Einflüsse oder Ereignisse zu schützen, nicht durch plötzliche Anspannung der Muskulatur. Und dann kommt natürlich noch hinzu, unser Körper immer nach dem Prinzip der funktionellen Anpassung reagiert. Das heißt also, wenn ein Gewebe beansprucht wird, baut es sich langsam auf. Ja, und deswegen führt eine regelmäßige, moderate Belastung im Sinne dieser funktionellen Anpassung eben zu einem langsamen Aufbau unserer Bindegewebe, also Geweben wie Knorpel, Knochen, Sehnen und Bändern. Und deswegen wird durch regelmäßigen Sport mit moderater Belastung das Risiko von Überlastungsschäden eher verringert. Das heißt Knorpelverschleiß oder Sehnenerkrankungen.
So als Molekularbiologin interessiert mich immer so das ganz Kleinteilige in Anführungsstrichen besonders. Es ist ja auch so, dass gerade die Gelenkknorpel Nährstoffe brauchen. Stimmt es, dass man diese Nährstoffversorgung durch den Sport fördert?
Also Knorpel muss man sich so wie so ein Schwamm oder mit Feuchtigkeit getränktes Kissen vorstellen. Und die Nährstoffe kommen eben über die Gelenkflüssigkeit an die Zellen heran. Und durch Belastung wird die Flüssigkeit kurzzeitig rausgepresst. Ja, und wenn dann wieder entlastet wird, dehnt sich der Knorpel auf und es wird die Flüssigkeit wieder reingezogen. Und so findet immer so ein ständiger Austausch statt, wenn bewegt oder eben intermittierend belastet wird, aber nicht, wenn man, sag ich mal, im Bett liegt oder irgendwo sitzt und das Gelenk eben nicht belastet.
Und bei diesem Flüssigkeitsaustausch kommen quasi wichtige Nährstoffe rein und auch, glaube ich, Abfallstoffe können abtransportiert werden. Kann man sich das so vorstellen?
Genau, das ist eben, sag ich mal so, die Gelenk. Flüssigkeit ist sozusagen das Nährmedium für den Knorpel, aber eben auch das Vehikel, um die Abfallstoffe wieder abzutransportieren.
Und einen weiteren positiven Effekt kann ich mir jetzt auch noch vorstellen. Vielleicht ist er zu naheliegend, aber es ist, glaube ich, interessant, sich den auch nochmal klar zu machen. Sport hat natürlich auch mit Gewichtskontrolle unter Umständen, muss nicht sein, auch zu tun. Das heißt, Menschen, die sich bewegen, sind weniger häufig übergewichtig. Und Übergewicht ist schon auch ein grundsätzlicher Risikofaktor für Gelenkprobleme. Kann man das so sagen?
Absolut. Das wäre im Prinzip der dritte Punkt, eben durch die sportbedingte Gewichtsregulation trägt man natürlich entscheidend dazu bei, die Belastung des Gelenkes zu reduzieren. Und es ist so, dass eben oft bei einem Kilo Gewichtsabnahme man einfach den vierfachen Effekt erzielt, weil das Gelenk auf der einen Seite eben immer durchs Gewicht belastet wird, aber auf der anderen Seite das Ganze durch den Zug der Muskulatur wieder kompensiert werden muss und dadurch im Prinzip die Belastung durch ein Kilo oft bis zu viermal so hoch ist.
Du hast es schon ganz kurz vorhin angesprochen. Welche Rolle spielt dann der Muskelaufbau an sich beziehungsweise Krafttraining für den Schutz unserer Gelenke?
Ja, Krafttraining kann auf jeden Fall erstmal helfen, sagen wir, die Muskulatur zu stärken. Und die Muskeln sind eben ein zusätzlich zu den Bändern ein ganz wesentlicher Stabilisator eben des Kniegelenkes oder unserer Gelenke überhaupt. Und dadurch kann man Instabilitäten kompensieren oder eben aber auch, sag ich mal, das Gelenk muskulär so stabilisieren, dass zum Beispiel Bänder gar nicht reißen, wenn sie denn in einer Gefahrensituation sind.
Worauf sollte man denn da achten? Also gibt es Muskelgruppen, die man besonders stärken sollte in Bezug auf den Gelenkschutz?
Ja gut, das Knie ist erstmal sehr einfach aufgebaut. Es gibt da im Prinzip nur die Beuger und die Strecker. Also der Streckmuskel ist der Quadrizeps und Beuger, da gibt es relativ viele Muskeln, 4, 5 verschiedene. Grundsätzlich wichtig ist, dass beide Muskelgruppen in einem Gleichgewicht sind. Ja. Gefährlich ist immer, wenn es zum Beispiel eine Dominanz des Quadrizeps gibt, weil dann kann das dazu beitragen, dass der Unterschenkel in einer Unfall- oder Gefahrensituation eher nach vorne gezogen wird und so dann das vordere Kreuzband vermehrt belastet wird und so dann eben auch verletzt wird. Und deswegen ist es im Krafttraining eigentlich immer wichtig, ein gutes Training der Beuger zu achten, weil die Beuger sozusagen dieses wichtige Band fürs Kniegelenk, das vordere Kreuzband, eher schützen. Und dann kann es auch manchmal wichtig sein, auch knieferne Muskeln noch zu trainieren. So spielen zum Beispiel die Hüftmuskeln auch eine wichtige Rolle eben für die Beinstellung. Wenn wir zum Beispiel eine Schwäche der Abspreizmuskulatur der Hüfte haben, dann kann das dazu führen, dass das Knie vermehrt in eine X-Beinposition geht. Und so eine X-Beinposition, das ist eine ganz gut bekannte Risikoposition eben für das Kniegelenk, was Bänder- und Meniskusläsionen angeht.
Wolf, ich finde es gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, wie man trainieren muss, damit das wirklich ausgeglichen ist. Auch wenn ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ein Ungleichgewicht der Muskeln dann leicht wieder zu einer Fehlbelastung führen kann. Mal am konkreten Beispiel des Knies. Du hast gesagt, Beuger und Strecker muss man gleichmäßig trainieren. Wenn ich so im Fitnessstudio vor diesen ganzen Geräten stehe, kannst du mal erklären, was man konkret jetzt für Übungen machen kann, damit man diese Muskelgruppen eben gleichmäßig trainiert?
Also die Beuger trainiere ich, indem ich den Fuß an meinen Oberschenkel heranziehe. Ja, das heißt, ich mache das Knie krumm und wenn ich das unterlasse, zum Beispiel an einem Seilzug oder am Beincurler, mache, dann kann ich damit sozusagen meine Beuger trainieren. Den Quadrizeps trainiere ich im Prinzip durch Kniebeugen oder eben durch eine Beinpresse oder auch an so einem Beincurler, wo ein Gewicht am Unterschenkel fußwärts fixiert ist und ich dann eben mit diesem Gewicht versuche, das Knie gerade zu machen, also zu strecken.
Jetzt kann ich es mir auf jeden Fall besser vorstellen. Vielen Dank. Jetzt bewegt man ja das Bein auch bei sehr moderatem Sport. Sie haben vorhin auch schon mal genannt, wenn es um den Arthrose-Schutz geht, Stichwort moderater Sport. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass natürlich kräftige Muskulatur, wenn sie gleichmäßig trainiert ist, Gelenke stabilisiert. Ich frage mich, wenn ich jetzt Sport machen möchte, auch zum Gelenkschutz, wie wichtig denn die Intensität des Sports ist. Also kann ich zum Beispiel mit täglichem Spazierengehen schon etwas bewirken oder muss es dann schon ein Sport sein, wo ich auch ins Schwitzen komme?
Ja, absolut. Auch tägliches Spazierengehen kann schon helfen. Gerade wenn ich jetzt sozusagen schon Gelenkschäden habe, da muss man auch eben aufpassen. Also grundsätzlich muss man wissen, Sport hat halt nicht nur positive Effekte. Gerade Leistungssport oder Hochleistungssport kann auch erhebliche negative Effekte haben. Wir wissen, dass viele Hochleistungssportler haben bereits künstliche Gelenke oder wirklich schwere degenerative Gelenkerkrankungen. Ansonsten, klar, die Intensität sollte immer, sag ich mal, moderat sein. Es sollte nicht zu Überlastungsreaktionen des Gelenkes, Schwellungen oder Schmerzen kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator.
Das ist auch ein guter Hinweis, also dass man sozusagen im Hobbysport bis hin zu Schwellungen und Schmerzen geht. Diese Grenze, wahrscheinlich überschreitet man die auch nicht so leicht, aber die kann man auf jeden Fall sehr bewusst wahrnehmen, sage ich jetzt mal.
Ja, und vor allem wichtig, dass man keine Medikamente nimmt, um, sage ich mal, Sport durchführen zu können oder um seine Leistung eben auch zu maximieren oder zu optimieren, weil dadurch werden natürlich diese Warnsignale des Körpers einfach massiv unterdrückt und dann kommt man also eher in diesen Schädigungsbereich rein.
Welche Sportarten gelenkschonend sind und welche eher nicht, das schauen wir uns später noch genauer an und eben genau auch diesen Widerspruch zwischen auf der einen Seite gut, aber zu viel Sport dann auch wieder gefährlich. Wolf, jetzt gibt es ja aber auch viele Menschen, die gar keinen Sport treiben wollen oder vielleicht auch können. Wir haben vorhin über eine Studie gesprochen, die besagt, dass jeder fünfte Deutsche wirklich sagt, er treibt gar keinen Sport. Hast du Tipps für kleine Veränderungen im Alltag, die helfen können, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen?
Ja, also ich sag mal, die Eingangsfrage an mich, welchen Sport ich treibe, Fahrradfahren, das wäre mein Haupttipp an alle. Also einfach mal das Auto stehen lassen oder selbst auch die U-Bahn stehen lassen oder die S-Bahn und anstatt des Autos mit dem Fahrrad fahren. Man hat zwar immer eine Ausrede dafür, dass es doch ein bisschen nieselt und heute ist es doch noch wieder ein bisschen zu kalt. Aber ich sag mal, es gibt eigentlich nur falsche Kleidung und ich zum Beispiel brauche für meinen Weg zur Arbeit jetzt mit dem Fahrrad 35 Minuten oder auch mal bei schlechtem Wetter 40 Minuten. Und mit dem Auto sind es auch 20 bis 25 Minuten, sodass dann meine Übungen einfach in diese tägliche Routine einfach integriert sind. Ja, ansonsten auch einfache Sachen anstatt des Fahrstuhls einfach mal die Treppe benutzen, hoch und runter gehen. Das sind schon mal so Sachen, die im Alltag sehr viel bringen.
Wolf, es gibt ja den Spruch, wer sitzt, lässt den Knorpel verhungern. Viele Menschen sitzen aber berufsbedingt wahrscheinlich einfach um die 8 bis 10 Stunden am Tag. Hast du da noch Tipps, gerade für Menschen mit Bürojobs oder mit anderen sitzenden Tätigkeiten?
Ja, einfach mal zwischendurch aufstehen, auch vielleicht so kleine Botengänge dann doch mal eben selber machen, wenn irgendwelche Schriftstücke irgendwo hin zu transportieren sind, vielleicht das eben mal selber machen, um einfach die Gelegenheit zu nutzen, um ein paar Schritte zu gehen. Man kann natürlich auch sich Hanteln oder sowas auch mit ins Büro nehmen. Und man muss auch sagen, viele Arbeitgeber haben auch schon darauf reagiert. Also bei uns zum Beispiel gibt es auch gewisse Betriebssportangebote, die direkt so nach der Arbeit eben angeboten werden. Also da tut sich eben auch schon einiges.
Wir haben jetzt ja geklärt, Sport und Bewegung sind gut für die Gelenke. Sport kann aber auch die Gelenke schädigen und die Entstehung einer Arthrose begünstigen. Kannst du uns erklären, was Arthrose ist und wie der Zusammenhang mit Sport ist?
Ja, Arthrose ist zunächst mal eine Erkrankung des gesamten Gelenkes, nicht nur einer Struktur, also nicht nur des Knorpels. Oft beginnt die Arthrose allerdings mit einem überlastungsbedingten Knorpel- oder Meniskusschaden. Und diese Überlastung kann dann durch zu hohe Aktivität, aber eben auch durch ja bestimmte biomechanische Faktoren, also ein O- oder X-Bein, bedingt sein. Ja. Und zusätzlich können dann eben auch noch unfallbedingte Schäden kommen, zum Beispiel Knorpelschäden durch ein Knietrauma oder bei einer Kreuzbandläsion. Und wenn der Knorpel dann erstmal kaputt ist, dann beginnt eben die ganze Arthrose-Kaskade ins Rollen zu kommen. Denn ich sag mal, Knorpel und Meniskusgewebe heilen schlecht. Und wenn dann sozusagen die Überlastungssituation anhält, dann kommt es zu weiteren Knorpelschäden, zu Abriebprodukten, die dann die Gelenkschleimhaut reizen. Und diese Gelenkschleimhautreizung führt dann dazu, dass Gelenkflüssigkeit vermehrt produziert wird und also zu einer Schwellung und einem Erguss kommen. Und das führt dann zu Schmerzen. Und wenn dann diese Schmerzen eingesetzt haben, dann kann es zusätzlich schonungsbedingt zu Verkürzungen der Gelenkkapseln, Sehnen und Muskeln kommen, was dann wiederum zu schmerzhaften Bewegungseinschränkungen führt. Und später können sich dann auch noch knöcherne Abstützreaktionen bilden. Und durch den Abrieb können dann eben sogar richtige Deformitäten, ganz starke O- oder X-Bein-Formationen entstehen. Und dadurch entsteht im Prinzip so ein Teufelskreislauf.
Jetzt kommen wir zu dem Thema, das uns alle brennend interessiert, nämlich mal die Sportarten zu betrachten. Du hast ja jetzt schon vorhin angedeutet, Überlastungen beispielsweise, auch dann Sportverletzungen, die entstehen können, das sind alles Risikofaktoren, die Arthrose dann auch wieder begünstigen, obwohl die Bewegung grundsätzlich sehr gut für die Gelenke ist. Wenn wir das jetzt mal auf Sportarten runterbrechen, welche Sportarten sind denn für Gelenke eher ungünstig?
Ja, Risikosportarten sind auf jeden Fall so die typischen Ballsportarten. Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, überall, wo es so plötzliche Drehbewegungen gibt, wo ein Gegner im Spiel ist, der das ganze Spiel oder die ganze Aktion unberechenbar macht, wo auch der Wettkampfgedanke eine Rolle spielt, wo es dann zur Leistungsoptimierung kommt und dadurch einfach das Gelenk oder der Körper überfordert sein kann. Aber auch, ich sag mal, so typische Freizeitsportarten wie Ski- oder Snowboardfahren sind auch im Prinzip, was das Knie angeht, schon Hochrisikosportarten. Und bei all diesen Sportarten kann man sich eben so diese typischen Verletzungen wie Kreuzbandläsion oder Meniskusläsion zuziehen. Und diese beiden Verletzungen sind eben ganz klare Risikofaktoren für eine Entwicklung der Arthrose.
Ich habe gehört, dass auch gerade Bouldern für die Fingergelenke schlecht sein soll, also dass auch das Risiko von der Arthrose erhöht. Das ist ja jetzt gerade eine sehr beliebte Trendsportart, hast du jetzt aber nicht genannt, beziehungsweise passt nicht so in die Kategorie. Stimmt das?
Aber klar, beim Bouldern treten natürlich sehr hohe Belastungen im Bereich der Fingergelenke auf, weil der ganze Körper ja an den Fingern hängt. Durch die Sehnen werden ja die Gelenke dann belastet. Und das ist dann schon so hoch, dass im Prinzip unser Körpergewicht über unsere Finger geht. Und dafür sind die Finger natürlich nicht gemacht. Trotzdem, auch fürs Knie kann Bouldern doch eine Risikosportart sein. Ich habe relativ viele Boulderverletzungen, die dadurch entstehen, durch das Abspringen, meinetwegen aus 3 bis 5 Meter Höhe. Und wenn die Patienten dann ungünstig auf diesen Matten landen, dann kann es eben auch zu diesen Kniegelenksverdrehungen kommen und die Folge können dann eben auch Kreuzbandrisse und Meniskusläsionen sein.
Gibt es dann eigentlich auch eine genetische Komponente? Also sind jetzt manche Menschen dann anfälliger dafür, dass sie da eine Arthrose rausentwickeln und andere eher nicht?
Klar, also das körpereigene Bindegewebe ist durchaus individuell unterschiedlich. Wobei man jetzt, sag ich mal, so die einzelnen Faktoren, die dafür jetzt relevant sind, noch nicht kennt. Was man aber weiß, zum Beispiel, dass Hormone zum Beispiel einen Einfluss aufs Bindegewebe haben, weibliche Geschlechtshormone zum Beispiel. Das Östrogen zum Beispiel hat einen schützenden Effekt auf den Knorpel, sodass bekannt ist, dass zum Beispiel in der Menopause die Arthrose-Prävalenz steigt, sodass man da eben einen Zusammenhang herstellt.
Wie sieht es denn mit schwerer körperlicher Arbeit aus? Also gibt es bestimmte Berufsgruppen, die vielleicht besonders gefährdet sind?
Ja, schwere körperliche Arbeit ist im Prinzip mit dem Leistungssport gleichzusetzen. Und deswegen kann schwere körperliche Arbeit eben auch zu einer Überlastung von Gelenken führen. Wir kennen aber auch Verletzungen, die bei der Arbeit auftreten. Eine ganz klassische Berufsgruppe, wo sozusagen der Meniskusschaden zum Beispiel eben auch als Berufskrankheit durch die Berufsgenossenschaft akzeptiert oder anerkannt ist, das sind Personen eben mit knienden Tätigkeiten, wie zum Beispiel Fliesenleger.
Viele spannende Infos zum Thema Arthrose findet ihr auch im Arthrose-Update unseres heutigen Kooperationspartners Artrex. Zum Beispiel weitere Tipps, wie man gelenkschonend Sport treibt oder wie Selbstheilungsprozesse im Körper helfen, den Knorpel in den Gelenken glatt und geschmeidig zu halten. Wir verlinken euch die Seite in unseren Shownotes.
Jetzt, Wolf, hast du schon gesagt, da gibt's eine Verbindung zu den Leistungssportlern und es passt jetzt gerade, weil wir wollen jetzt unseren versprochenen Ausflug in den Profisport machen. Viele erwarten mit Spannung die Fußball-Europameisterschaft im Juni. Einige Spiele finden ja auch in Berlin statt. Wie bereiten sich denn die Krankenhäuser bzw. die Notaufnahmen jetzt schon vor? Womit rechnet ihr da?
Ja, also wir bereiten uns in zweierlei Weise vor. Also einmal sind wir integriert auch in die sportmedizinische Versorgung, eben auch der Spieler. In erster Linie sind da die Mannschaftsärzte natürlich für verantwortlich, aber wir stehen hier mit unseren technischen Möglichkeiten denen auch zur Verfügung. Einer meiner Kollegen, der Dr. Park, der betreut Hertha BSC hier in Berlin und ist deswegen eben auch für die FIFA Ansprechpartner eben für die sportmedizinischen Probleme, die hier auftreten während dieses Wettkampfes. Und deswegen haben wir hier eine MRT-Bereitschaft und auch ärztliche Bereitschaft eben auch für spezifische Sportverletzungen jetzt. Trotzdem erwarten wir natürlich als Krankenhaus auch einen allgemeinen Anstieg oder ein vermehrtes Aufkommen von Verletzungen, weil wir einfach viel mehr Besucher haben in Berlin durch die Fanmeilen oder eben auch das, ja, Fanaufkommen und Besucheraufkommen während der Spiele.
Fußball ist ja eine der Risikosportarten für Arthrose, das hast du vorhin schon gesagt, gerade auch durch diese schnellen und abrupten Bewegungen. Und Profifußballer haben dadurch einfach ein erhöhtes Arthrose-Risiko. Kannst du uns erklären, welche Präventionsmaßnahmen im Profisport getroffen werden für die Spieler?
Ja, im Profisport kann man, sag ich mal, die Prävention so in zwei Kategorien einteilen. Einmal ist das sozusagen die Belastungssteuerung einfach, dass man erkennt, wann der Spieler ermüdet und ihn sozusagen vorher aus dem Spiel rausnimmt und die Belastung entsprechend reduziert. Da findet im Moment schon sehr viel Monitoring durch Wearables statt oder eben auch durch Spielbeobachtung. Es werden ja diese ganzen Laufstrecken, das wird ja alles aufgezeichnet und kann eben analysiert werden, sodass das eben ein wichtiger Punkt ist. Dann der zweite Ansatzpunkt für die Prävention, das ist schon relativ lange bekannt. Man kann eben durch entsprechende Präventionsprogramme, die sich auf die besagten Muskelgruppen fokussieren, also Stärkung der Beuger, aber eben auch Stärkung der Hüftabspreizmuskulatur. Man kann, wenn man solche Übungen eben ins Training regelmäßig integriert, das wird im Profisport schon lange gemacht. Das ist so ein bisschen in den Fokus geraten bei der Weltmeisterschaft hier im eigenen Lande 2006, wo dann eben auch entsprechende Übungen manchmal gezeigt wurden. Dafür gibt es mittlerweile auch wirklich gute wissenschaftliche Evidenz, dass durch diese Präventionsübungen, die teilweise auch im Präventionsprogramm zusammengefasst werden, die Verletzungsrate entscheidend reduziert werden kann. Ein bekanntes Programm ist zum Beispiel das sogenannte Stop-X-Programm, das von der Deutschen Kniegesellschaft herausgegeben und veröffentlicht wird.
Das kann jeder einsehen, oder? Dieses Stop-X-Programm, gibt es online?
Über www.stopx.de kann jeder an dieses Programm herankommen. Das ist öffentlich frei zugänglich.
Super, da packen wir euch den Link auf jeden Fall auch nochmal in unsere Shownotes. Ich denke, Wolf, dass man als Hobbysportler, der vielleicht auch recht ambitioniert ist, da schon einige Dinge draus lernen kann. Also meine Belastung monitort natürlich niemand von außen, aber ist es ein guter Tipp, dass man sich da wirklich selber wahrnimmt und beobachtet? Also ich kann von mir selber sagen, meine Sportverletzungen sind immer dann passiert, wenn ich eigentlich schon ermüdet war, dass man da vielleicht selber auf sich achtet und das auch so ein bisschen merkt, dass man dann sich an der richtigen Stelle ausruht?
Absolut. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach auf die Signale des Körpers hört, wann Ermüdungssignale auftreten und dann eben aber auch auf diese reagieren.
Wir haben ja jetzt schon viel über die Prävention von Gelenkerkrankungen gesprochen. Sport hilft ja aber auch bei einer bestehenden Arthrose, also quasi als Behandlung, richtig?
Ja, klar. Also Bewegung gehört sozusagen zu den Basistherapiemaßnahmen der Arthrose-Behandlung. und wird von fast allen Fachgesellschaften eben auch dahingehend empfohlen. Ja.
Jetzt haben wir vorhin schon über die Sportarten gesprochen, wo es vielleicht ein erhöhtes Risiko gibt. Welche sind denn dann besonders gelenkschonend? Also welche kannst du besonders empfehlen?
Ja, gelenkschonend sind das, was ich eben schon erwähnt habe, das Fahrradfahren, weil da eben keine Spitzenbelastungen auftreten. Das ist eine runde Bewegung, eine weiche Bewegung, eine geführte Bewegung, keine abrupten Bewegungs- oder Richtungsänderungen. Schwimmen ist auch extrem positiv fürs Gelenk. Beim Schwimmen kommt noch die Schwerelosigkeit dazu im Wasser. Und da werden die Gelenke eben relativ schonend bewegt und belastet. Das Wandern, Walken, Gehen ist auch sehr positiv, weil es eben auch eine weiche Bewegung ist. Joggen zum Beispiel nimmt so eine Zwischenstellung ein. Joggen ist zwar grundsätzlich nicht arthrosefördernd, sag ich mal, beim gesunden Gelenk, aber bei einem erkrankten Gelenk, zum Beispiel mit einem Knorpelschaden oder einem fehlenden Meniskus, kann, sag ich mal, diese Spitzenbelastung, die durch das Auftreten oder das Abstoßen des Fußes eben entstehen, können dann schon mal, sag ich mal, Werte erreichen, die dann auch einen gewissen schädigenden Charakter haben.
Spielt da die Dämpfung tatsächlich eine Rolle? Das ist ja etwas, was man immer wieder hört, aber wo man sich nicht ganz sicher ist, ob es doch ein bisschen auch in die Mythos-Ecke gehört. Also dieser Tipp, wenn dann schon joggen, dann nicht unbedingt auf Asphalt oder mit einem stark gedämpften Schuhwerk?
Da gibt es manchmal auch wissenschaftlich widersprüchliche Studien, aber ich sag mal, ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Also Asphalt tut meinen Knien jetzt nicht so gut wie ein weicherer Waldboden, muss ich sagen. Und das trifft eben auch auf das Schuhwerk zu. Also ein gut gedämpfter Schuh ist für die Belastung des Knorpels schon günstiger.
Jetzt hast du vorher schon angedeutet, dass bei Arthrose ja Schmerzen dann auftreten in einem gewissen Stadium. Da ist natürlich die Motivation, dann Sport zu treiben, vielleicht gar nicht so hoch und auch dieses Verständnis, dass der Sport da weiterhelfen könnte. Wir haben eine Studie gefunden, die sagt, dass die Wirkung von Sport als Therapie ähnlich wirksam sein kann wie das Einnehmen von herkömmlichen Schmerzmitteln. Stimmt es, dass der Sporteffekt da genauso hoch ist und wie motivierst du denn Patienten, die vielleicht schon Schmerzen haben, damit Bewegung zu starten?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Bei diesen Studien werden ja eher Langzeiteffekte beleuchtet und auf lange Sicht ist es wahrscheinlich schon so, dass man durch eine regelmäßige Bewegung einfach so einen Zustand erreicht, wo das Gelenk dann in so einer kompensierten Lage oder Situation ist, wo man dann sozusagen eben auf Schmerzmittel auch eher verzichten kann. Das gilt natürlich nicht für die akute Situation. Also wenn ich jetzt sozusagen eine dekompensierte oder aktivierte Arthrose habe, wo ich eine Schwellung habe, wo ich einen Erguss habe und dadurch bedingte starke Schmerzen, dann ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, jetzt den Patienten zu raten, jetzt beweg dich mal, jetzt mach mal Sport, sondern dann kann es schon sinnvoll sein, auch ein entzündungshemmendes Schmerzmittel zu nehmen, sodass diese Studienergebnisse durchaus irreführend sein können.
Ist der Einstieg da vielleicht oft dann auch die Physiotherapie in die Bewegung? Physiotherapie ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Baustein in der Behandlung von Arthrose.
Ja, ja, ganz klar. Also Physiotherapie fällt ja unter diesen großen Komplex eben Bewegungstherapie. Der Vorteil an der Physiotherapie ist eben, dass man eben unter Anleitung Bewegungen erlernen kann, die eben grundsätzlich günstig sind für das Gelenk und die sozusagen das Gelenk auch eher schonen. Und deswegen ist sozusagen der Einstieg mit der Physiotherapie eigentlich immer ideal.
Du hast jetzt gerade schon die sogenannte aktivierte Arthrose angesprochen, also wenn das Gelenk wirklich ganz warm ist, stark schmerzt, wo man dann ja auch nicht unbedingt direkt voll mit dem Sport starten sollte. Du hast uns da im Vorgespräch erzählt, dass auch eine Eigenbluttherapie helfen kann, dass Patienten wieder schneller in Bewegung kommen können. Kannst du uns erklären, was das genau ist und wie das funktioniert?
Ja, die Eigenbluttherapie hat in den letzten Jahren einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Arthrosetherapie eingenommen. Ja, was steckt dahinter? Man hat festgestellt, dass in einer bestimmten Fraktion des körpereigenen Blutes, nämlich der plättchenreichen Fraktion, und deswegen wird das eben auch als plättchenreiches Plasma PRP bezeichnet oder auch als autologes konditioniertes Plasma ACP. Und diese plättchenreiche Fraktion enthält eben Wachstumsfaktoren, die eben in diesen Blutplättchen angesammelt sind. Und wenn diese Blutplättchen mit dem Gewebe im Gelenk in Kontakt kommen, dann werden diese Wachstumsfaktoren ausgeschüttet und die können eben auf ja zwei verschiedene Zelllinien im Gelenk wirken. Einmal die Knorpelzellen im Knorpel und deswegen einen günstigen Effekt auf den Knorpel haben, weil sie da eher stabilisierend wirken und die Knorpelzellen beruhigen. Aber sie wirken auch eben beruhigend auf die Zellen der Gelenkschleimhaut. Und hier bewirken sie, dass sozusagen die Entzündungsreaktion zurückgeht, dass eben weniger Entzündungsmediatoren produziert werden und dadurch eben Schmerz und Schwellung zurückgehen. Also einerseits Stabilisierung des Knorpels und eine Verlangsamung des Knorpelschadens, aber eben auch eine positive Wirkung eben auf die Entzündungssymptomatik.
Ausführliche Informationen zu einer besonderen Form der Eigenbluttherapie, nämlich der sogenannten ACP-Therapie, findet ihr auf der Seite unseres Kooperationspartners Atrix. Die Abkürzung steht für autologes konditioniertes Plasma. Die wachstumsfördernden Blutzellen werden hier in einem Doppelspritzensystem gewonnen und gleich wieder verabreicht. Der Vorteil dieses geschlossenen Settings, eine Verunreinigung durch Keime und damit ein potenzielles Infektionsrisiko, sind nahezu ausgeschlossen. Zur Erinnerung, den Link zu mehr Infos findet ihr in unseren Shownotes. Arthrose ist ja nicht heilbar. Das heißt also, mit den Therapien kann man die Symptome lindern und auch das Fortschreiten der Arthrose bremsen. Und das stelle ich mir auch frustrierend vor, wenn man als Patient weiß, dass es eigentlich keine Heilung gibt. Kann das denn auch eine therapeutische Wirkung von Sport sein? Also, dass Patienten selbst etwas tun können und Einfluss auf ihre Krankheit nehmen können?
Diese Tatsache, dass man die Arthrose jetzt nicht zurückdrehen kann, muss einen auch nicht zur Verzweiflung bringen, weil wir auch wissen, dass die Arthrose auch nicht immer in jeder Phase eben symptomatisch sein muss. Das heißt, ich habe manchmal Patienten, die kommen mit Röntgenbildern, da denkt man, wenn man sich nur das Röntgenbild angeguckt hat, okay, da geht es jetzt gleich um künstliches Gelenk. Und dann erzählt der Patient einem, ja gut, ich bin gestern 20 Kilometer gelaufen und danach hat mir mein Knie wehgetan. Nicht? Das heißt, die Symptome der Arthrose sind schon sehr unterschiedlich und korrelieren auch nicht immer mit dem Stadium der Arthrose. Das heißt, wenn ich jetzt eine Arthrose habe oder mir so diese Diagnose eröffnet wird, mittelgradig oder auch schwer, dann sollte man eben versuchen, durch die eben schon ganzen angesprochenen Maßnahmen wie Bewegung, regelmäßige Bewegung, aber eben auch Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion, versuchen die Belastung des Gelenkes wieder so zu reduzieren oder so zu modellieren, dass die Symptome eben wieder rückläufig werden.
Eine Frage habe ich noch zu den Sportverletzungen. Über die haben wir jetzt auch viel gesprochen. Natürlich, Prävention ist gut. Am besten passieren sie gar nicht, sowas wie Bänderriss, Meniskusläsion. Manchmal passiert es aber trotzdem. Ich habe auch eine Meniskusverletzung mir mal zugezogen beim Taekwondo. Hast du da noch einen Tipp, wie man sozusagen in der Nachsorge und auch vielleicht dann langfristig nach einer solchen Sportverletzung als Hobbysportler vielleicht das Arthrose-Risiko senken kann?
Bei den Sportverletzungen ist erstmal ganz wichtig, dass die adäquat behandelt werden. Beim Meniskus zum Beispiel macht es Sinn, großzügig zu versuchen, den Meniskus zu erhalten. Ansonsten ja, sollte man schon sehen, dass man, wenn man mal so eine ernsthafte Knieverletzung gehabt hat, dann muss man sich genau überlegen, ob das jetzt so der Zeitpunkt ist, vielleicht sogar einen Sport in der bisherigen Intensität so ein bisschen zurückzufahren, wenn ich meinetwegen schon 30 bin, vielleicht mit dem Hochleistungssport aufzuhören oder eben ja versuchen, vielleicht einfach auch die Sportart, eine Risikosportart auch zu wechseln.
Wenn ihr jetzt motiviert seid, mit dem Sport anzufangen oder noch mehr durchzustarten, aber vielleicht im Alltag Probleme habt, euch zu motivieren und eine Routine einzuhalten, kommen ein paar Tipps für euch, die wir recherchiert haben.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Überlegt euch genau, welche Sportart ihr gut mit eurem Leben in Einklang bringt, also wo es jetzt nicht so viele Hürden gibt, dass ihr auch tatsächlich dranbleibt. Wenn ihr zum Beispiel erst lange fahren müsst, um ins Fitnessstudio zu gehen, dann geht ihr wahrscheinlich auch seltener hin.
Baut euch eine Routine auf. Wenn ihr bisher noch keinen Sport macht, Fangt klein an. Also nehmt euch zum Beispiel vor, jeden Tag 10 Minuten zügig spazieren zu gehen. Das könnt ihr dann immer weiter steigern.
Dabei hilft euch die FITT-Regel. Mit ihr könnt ihr einen Sportplan erstellen und ihn dann auch immer wieder anpassen. Das F steht für Frequency, also die Häufigkeit des Trainings. I steht für Intensity, also Grad der Belastung. Das erste T steht für Time, also wie viele Minuten nehme ich mir vor. Und das letzte T bedeutet Type, also was genau will ich machen.
Damit ihr eure Routine wirklich einhaltet, kann es helfen, sich zu verabreden, zum Beispiel mit Freunden.
Lobt euch für die kleinen Erfolge. Wenn ihr jetzt an einem Tag nicht so fit wart und euer Ziel nicht erreicht habt, aber euch trotzdem ein bisschen bewegt habt, ist das stark.
Und macht es euch so einfach wie möglich, damit ihr keine Ausreden habt. Nehmt zum Beispiel die Sporttasche fürs Fitnessstudio schon mal mit in die Arbeit, dann habt ihr sie schon gepackt und müsst ja quasi hingehen.
Wolf, hast du abschließend noch einen Tipp für Menschen, die jetzt Lust haben, mit dem Sport anzufangen oder noch mehr durchzustarten, sich aber einfach nicht motivieren können dazu?
Das ist schwierig. Also ich persönlich kann mich da sehr gut zu motivieren, weil für mich Sport tatsächlich auch was mit Lebensqualität zu tun hat. Man sollte sich eine Sportart suchen, die einem Spaß macht, wo man irgendwo auch ein Hobby draus entwickelt. Und das muss man so ein bisschen auch zu so einem Lebenszweck oder zu einem wichtigen Lebensinhalt machen. Ja. Also ein Hobby draus machen, was vielleicht auch ein bisschen mehr ist als nur die reine Sportausübung. Und ich glaube, dann kann sowas eben auch irgendwo fesselnd sein und einen auch begeistern.
Das glaube ich auch. So Verbindung mit Freunden und Natur, finde ich, hilft da auch oft weiter. Wolf, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe vieles mitgenommen und werde mir vielleicht mal so Präventionsmuskelaufbauprogramme anschauen. Das finde ich total spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Im Oktober gibt es bei uns noch eine weitere Folge zur Arthrose, die solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und in unserer nächsten Folge geht es um Narzissmus. Wir sprechen darüber, wie man Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung erkennt und was ihr tun könnt, wenn ihr narzisstischen Missbrauch erfahrt oder erfahren habt. Abonniert unseren Podcast gerne auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört und lasst uns eine Bewertung da.
Falls ihr einen Themenvorschlag habt für unseren Podcast, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail an podcast@fokus-gesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und jetzt noch ein heißer Podcast-Tipp. Die Lust kommt im Alltag bei den meisten ja viel zu kurz. Ganz anders im Podcast Oh Baby. Hier gibt's Erotik und Sex satt. Jeden Mittwoch besprechen Leo und Josie die Themen ihrer Community und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Oh Baby gibt's jeden Mittwoch neu.